Ja, schönen guten Abend. Die Anthroposophie ist in der Öffentlichkeit, denke ich, bekannt. Und zwar vor allem durch verschiedene Projekte und Produkte, nämlich Demeter-Gemüse, Veleda-Kosmetik oder die Waldorfschulen. Anthroposophen werben damit, dass die Waldorfschulen von vielen Prominenten besucht werden, von Künstlern, Wirtschaftsführern und Politikern beziehungsweise deren Kindern. Italien Silvio Berlusconi, Deutschland Helmut Kohl und Genscher, die ihre Kinder dahin geschickt haben. In Bayern die ehemalige Kultusministerin Monika Hohlmeier, die vor kurzem zurücktreten musste. Die Waldorfschulen bekommen staatliche Zuschüsse. Und im November 2003 meldeten die Anthroposophen, dass der Hamburger Senat, damals CDU, FDP und rechte Schill-Partei, mehr Geld für Privatschulen in Hamburg, also auch für die Waldorfschulen, ausgeben wollte. Und dass sie auch Geld von der Bundesregierung bekommen, was ich insofern ganz beachtlich finde, als das ja ein Bereich ist, in dem üblicherweise eher gespart wird. In meinem Vortrag geht es jetzt weniger um die Projekte. Ich bin weder Mediziner noch Landwirt, als dass ich was zu Demeter-Gemüse oder zur anthroposophischer Medizin sagen kann. Bin auch nicht Pädagoge, sondern es geht mir um die Weltanschauung, die hinter diesen Projekten steht. Weltanschauung, die diese Projekte auch jeweils fundiert. Und dem positiven Image, das mit diesen Projekten verbunden ist und das der Anthroposophie zugutekommt, möchte ich am Anfang drei Zitate entgegenstellen. Das erste Zitat lautet: Der Kampf gegen die Entgötterung des Menschenwesens und auch der Welt ist die heilige Sendung des Odinsvolkes. Die germanische Rasse hat das welthistorische Schicksal durch den Materialismus hindurchzuschreiten und aus ihm heraus die Welt zu neuer Geistesoffenbarung zu führen. Zweites Zitat: Das Judentum als Ganzes, volksmäßig gesehen, nahm den Christusimpuls, dessen Erscheinen es vorbereitet hatte, nicht auf und zog dadurch das weltgeschichtliche Verhängnis auf sich herab und verfiel der arimanischen, dämonischen Macht. Das dritte Zitat: Auch im Aussehen der Malaien kann man das Wässrige wiederfinden. Die runden, aufgeschwemmten Gesichter, die weichen Körperformen, die fließenden Bewegungen. Die Malaien sind rassisch eine Frühform der Mongolen und im Vergleich mit den Chinesen tritt die weniger verhärtete Körperlichkeit der Malaien besonders hervor. Also diese drei Zitate stammen aus drei Büchern, die zusammen mit vielen anderen Büchern mit ähnlichen Inhalten in einer Broschüre stehen, die heißt Literaturangaben für die Arbeit des Klassenlehrers an einer freien Waldorfschule. Und sie sind herausgegeben worden, diese Broschüre, von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der freien Waldorfschulen in Stuttgart im Dezember 1998. Und diese Broschüre konnte bis Anfang 2004 auf der Internetseite des Verbandes auch bestellt werden. Die Bücher, die da drin sind in dieser Broschüre, unter anderem auch die drei, aus denen ich diese Zitate vorgetragen habe, werden den Klasslehrern empfohlen zur Vorbereitung des Unterrichts an den Waldorfschulen. Der Verfasser des ersten Zitats, wo es um die Mission der germanischen Rasse geht, ist ein gewisser Rudolf Meyer. Das Buch ist 1935 verfasst worden und wird in dieser Liste für die erste Klasse der Waldorfschule als Erzählstoff empfohlen. Das zweite Buch ist 1940 erstmals erschienen, 1957 dann wieder veröffentlicht worden. Der Autor greift in diesem Zitat die alte christliche Anschuldigung auf, dass die Juden eigentlich Gottesleugner und Gottesmörder seien und dass sie darum, jetzt kommt sozusagen die esoterische Weiterführung, den Dämonen, nämlich Ahriman, verfallen sind und deswegen auch die Demütigungen, Verfolgungen und Pogrome der vergangenen 2000 Jahre mit diesem Karma selbst mit ausgelöst haben. Dieses Buch wird Lehrern für den Geschichtsunterricht der 7. Klasse empfohlen. Das dritte Zitat über die angeblich aufgeschwemmte Rasse der Malaien stammt aus einem Werk von 1997. Es ist ein Standardwerk der Waldorfpädagogik mit dem Titel Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Diese drei Zitate sollen fürs Erste die These illustrieren, die ich versuchen werde, in diesem Vortrag vor allen Dingen zu entwickeln. Nämlich erstens, dass der Hintergrund der Entstehung der Anthroposophie ist die völkisch-esoterische Szene des Kaiserreichs. Im Kern der Anthroposophie steht eine esoterisch formulierte rassistische Vorstellung von Evolution, einschließlich antisemitischer und deutschvölkischer Elemente. Und drittens, und deswegen ist es eben nicht nur ein historisches Thema, dieses Evolutionskonzept, das haben die Anthroposophen bis heute nicht kritisch aufgearbeitet, das gilt heute noch, man findet es auch in modernen Publikationen und es fließt dann vermittelt auch in die Waldorfpädagogik ein. Was die Waldorfpädagogik betrifft, besteht eine Schwierigkeit, man kann nämlich, oder ich tue es zumindest nicht, man kann keine pauschalen Urteile über den konkreten Unterricht abgeben. Und zwar erstens deswegen nicht, weil die Lehrerschaft an den Waldorfschulen nicht so homogen ist. Also es gibt dort, die Waldorflehrer sind nicht nur überzeugte Anthroposophen, sind nicht nur Leute, die also sozusagen in anthroposophischen Einrichtungen geschult worden sind, sondern es befinden sich auch viele Leute dort, die als Pädagogen an staatlichen Universitäten ausgebildet worden sind und dann hinterher in irgendwelchen Seminaren der Waldorfbewegung so das Nötigste vermittelt bekommen haben. Und zweitens, es gibt bisher keine unabhängige empirische Studie über die Waldorfpädagogik, insbesondere über den Unterricht. Was es gibt, sind eine Unzahl von Darstellungen von anthroposophischer Seite einerseits und sehr viele kritische Erfahrungsberichte von ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern, von denen ich auch einige zitieren werde. Aber wie gesagt, es sind dann Einzelbeispiele und deswegen mache ich da keine allgemeinen Aussagen. Aber der entscheidende Punkt für mich ist der, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und zwar deswegen, weil es fängt schon damit an, dass die Bezeichnung Waldorfschule und Rudolf-Steiner-Schule als Markenname geschützt sind. Wer eine Waldorfschule machen will, muss sich dem Reglement des Bundes der freien Waldorfschulen einordnen, also beispielsweise Eurythmieunterricht veranstalten, separaten Religionsunterricht anbieten. Und da gehören dann eben auch solche Bücher und Broschüren dazu, aus denen ich jetzt schon ein paar Sachen zitiert habe. Ich werde dann im Folgenden noch weitere Beispiele bringen. Und von daher sieht man, dass in die Konzeption der Waldorfpädagogik, wie sie also von der Spitze her kommt, diese Vorstellungen, diese rassistischen Sachen also bis heute nicht überwunden sind. Um den Leuten, die jetzt vielleicht schon mit den Hufen scharren, gleich mal ein bisschen entgegenzukommen. Mir liegt es fern, Anthroposophie und Nationalsozialismus auf eine Stufe zu stellen. Die Waldorfschule ist auch nicht eine verkappte Kaderschule für Faschisten. Mir geht es darum, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, mit diesem Evolutionskonzept. Und das wird auch im Zentrum meines Vortrags stehen. Ich fange an mit einigen Bemerkungen zum Selbstverständnis der Anthroposophie und zur Karma-Lehre, weil diese Karma-Lehre auch den entscheidenden Unterschied oder mit einem entscheidenden Unterschied macht zwischen dem nationalsozialistischen Rassismus und dem anthroposophischen Rassismus, die durchaus nicht identisch sind. Während der nationalsozialistische Rassismus ja darauf abzielt, die als Untermenschen definierten entweder zu ermorden oder zu versklaven, geht es beim anthroposophischen Rassismus, ist die Intention eine eher bevormundende. Man definiert bestimmte Gruppen von Menschen als degeneriert oder dekadent oder Nachkommen von degenerierten und dekadenten Rassen, denen man sozusagen karmische Entwicklungshilfe leisten muss. Gut, aber jetzt erstmal ein bisschen zum Selbstverständnis. Ausgangspunkt der Anthroposophie wie auch der anderen Spielarten von moderner Esoterik ist die Vorstellung, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funke steckt, der quasi schuldhaft mit der Materie verstrickt ist. Der Lauf der Welt, der Lauf der Geschichte beinhaltet, dass der göttliche Funke aus diesem göttlichen großen Zusammenhang rausfällt, sich in der Materie verkörpert und den Zusammenhang mit dem Göttlichen verliert und die Chance aber immer besteht, dass der göttliche Funke irgendwann wieder sein eigentliches Wesen versteht, also spirituell erleuchtet wird und sich dann am Ende der Zeiten wieder mit dem göttlichen Einen verbindet. Diese Entwicklung ist laut Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, eine notwendige Entwicklung. Der göttliche Funke, das Wesen, das menschliche Wesen, wird einerseits von Dämonen, ganz wichtig sind Ahriman und Luzifer, in Versuchung geführt und andererseits von Geistern, Götterboten, Engeln und spirituellen Führern geleitet und die versuchen ihn sozusagen das menschliche Wesen wieder zum Göttlichen zurückzuführen. Also das ist eine Darstellung aus einem anthroposophischen Buch von 1946, die so ein bisschen zusammenfasst, wie sich die Anthroposophen den Lauf der Welt vorstellen. Nacheinander sagen sie, spielt sich das auf 7 Planeten ab. Das ist hier oben die erste Reihe. Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan, die sozusagen als Planeten auch immer wieder reinkarnieren. Hier unten ist also der Mensch, beziehungsweise die göttlichen Funken, die eben in Menschen auf der Erde verkörpert sind. Und da ist die Vorstellung, dass praktisch auf dem Planeten Saturn dieser göttliche Funke, der den Menschen ausmacht, sozusagen die Stufe des Minerals, Mineralstufe heißt es hier, erreicht hat. Dann auf dem Planeten Sonne Pflanze, eine Pflanze reinkarniert. Auf dem Planeten Mond die Tierstufe. Und auf dem vierten Planeten, das ist also das, wo wir uns im Moment befinden in der Geschichte, auf dem Planeten Erde haben wir also die Menschenstufe erreicht. Als göttliche Funken reinkarnieren wir in Menschen. Also in der Anthroposophie ist es im Unterschied zu bestimmten asiatischen Religionen nicht so, dass man wegen irgendwelcher Verfehlungen als Regenwurm wiederkommen kann. Also allenfalls als Tiermensch, wenn man sich nicht erleuchten lässt. Und diejenigen, die sich erleuchten lassen, die haben dann die Chance, auf der nächsten Stufe, auf dem Planeten Jupiter, zum Engel aufzusteigen. Also das ist so im Kern, also zusammengefasst, wie das hier dieser Anthroposoph auch gemacht hat in dieser schönen Darstellung, wie sich Rudolf Steiner und wie sich die Anthroposophen den Lauf der Welt darstellen. Der zeitliche Horizont geht über Millionen von Jahren. Steiner definiert selber die Anthroposophie als eine Geheimwissenschaft. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt die Geheimwissenschaft im Umriss. Als eine okkulte Wissenschaft, die sich auf Dinge bezieht, die sich auf das Geheime, wie er sagt, auf das für die gewöhnliche Erkenntnisart Unoffenbare beziehen. Anthroposophie bedeutet eine, Zitat, wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt, eine Geisteswissenschaft. Und er meinte das Wort wörtlich, er spricht nämlich vom Geisterland, von Seelenwanderung, von höheren geistigen Wesen, von Engeln, Dämonen und Volks- und Rassengeistern. Geheim auch insofern, als diese Geisteswissenschaft mit Wissenschaft, so wie wir es verstehen, nichts zu tun hat. Steiner erklärt, wie man überhaupt in diese Wissenschaft einsteigen kann. Und er spricht von den Geheimschülern und den Geheimlehrern und sagt, dass ein Geheimschüler durch Meditations- und Konzentrationsübungen in Kontakt mit diesen höheren Welten treten kann. Dazu muss der Schüler von einem Geheimlehrer angeleitet werden. Er muss demütig, unterwürfig sein und hingebungsvoll, denn nur so könne er die ewigen Gesetze des Geisterlandes erfahren. Da gibt es dann verschiedene Stufen der Erleuchtung, die dieser Geheimschüler unter Anleitung des Geheimlehrers erklimmen kann. Kann man dann vielleicht in der Diskussion noch das ein oder andere vertiefen, wen es interessiert. Auf der 7. Stufe der Erleuchtung verspricht Steiner den Geheimschüler, dass er die Fähigkeit des Hellsehens, bei Steiner auch geistiges Schauen genannt, erwirbt. Der Geheimschüler wird dann auf dieser 7. Stufe den beiden Hütern der Schwelle begegnen. Der eine Hüter sieht aus wie so ein Monster und verkörpert die karmische Schuld oder spiegelt die karmische Schuld des jeweiligen, der da vor ihm steht. Und die Der zweite Hüter ist eine Lichtgestalt, die den Eingeweihten dazu auffordert, künftig an der Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Der Eingeweihte, so schreibt Steiner, kann dann an der Entwicklung seines Volkes und seiner Rasse mitarbeiten und erwirbt damit allmählich die Fähigkeiten, die die Volks- und Rassengeister schon haben. Also das heißt, dass der eingeweihte Mensch auf dem Planeten Erde schon allmählich Fähigkeiten erwirbt, sofern er Anthroposoph wird, die schon ein bisschen vorausweisen auf die nächste Stufe als Engel. Üblicherweise beruht Wissenschaft nicht auf Hellseherei, sondern darauf, dass ihre Ergebnisse intersubjektiv nachprüfbar sind. Solche Vorschläge hat man Steiner auch schon zu Lebzeiten gemacht, also dass verschiedene Leute nach seiner Methode diese Erleuchtungsstufen da machen und dann hinterher sagen, ob sie auch wirklich alle das Gleiche gesehen haben. Sowas hat er immer als primitiven Materialismus abgelehnt. Anthroposophie ist entgegen der Darstellung ihrer Anhänger keine Wissenschaft, sondern eine religiöse Bewegung. Ein wesentliches Kennzeichen dafür ist die Lehre von Karma und Reinkarnation, die in der Anthroposophie eine große Rolle spielt. Wisst ihr wahrscheinlich, diese Vorstellung von Karma und Reinkarnation ist vor allen Dingen im 19. Jahrhundert von westlichen Esoterikern aus dem Hinduismus und auch aus dem Buddhismus quasi importiert worden in Europa und nach Europa und Nordamerika. Und Karma meint ein universelles Gesetz, wonach das Leben von jedem Menschen von seinen Handlungen in früheren Leben geprägt ist und umgekehrt die Taten in diesem Leben dann das Leben in der nächsten Wiederverkörperung beeinflussen. Rudolf Steiner behauptet, dass die seelischen Anlagen, das körperliche Aussehen eines Menschen, sein Geschlecht und auch seine soziale Position und auch dann die biografische Entwicklung durch das Karma bestimmt sind. Er spricht wortwörtlich von einem Karma-Konto, also so wie auf der Bank Schulden und haben, hier dieses Karma-Konto. Wer eine Lungenentzündung bekommt, sagt Steiner, der hat im früheren Leben ausschweifend gelebt und muss jetzt gegen Luzifer kämpfen. Behinderte gelten als Wesen, die an einer gesunden Inkarnation aufgrund ihres Karma gehindert wurden. Geistige Behinderung wird als karmische Belehrung ausgelegt und dem Betroffenen winkt dafür beim nächsten irdischen Aufenthalt ein besonders tiefes Lebensgefühl. Die Cholera in den Slums der dritten Welt hat nach dieser Karma-Lehre auch nichts mit den miserablen Bedingungen zu tun, unter denen diese Menschen leben müssen, sondern primär damit, dass, wie Steiner sagt, Menschen mit schwachem Ich-Gefühl sich bei der nächsten Inkarnation Gegenden aussuchen, in denen die Cholera auftritt, um ihr Selbstgefühl an derbsten Widerständen zu kräftigen. Dagegen würden Menschen mit starkem Selbstgefühl in der kommenden Erdenrunde Regionen bevorzugen, in denen die Malaria grassiert. Wie diese Karma-Lehre in den Unterricht einfließen kann, beschreibt die ehemalige Waldorfschülerin Charlotte Rudolph in ihrem Buch mit dem Titel Wege zur Versteinerung. Sie schildert, was sie im Sozialkundeunterricht über Marx und die Lehre von Marx erfahren hat. Wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, das ist ein Einzelfall, ob an wie vielen Waldorfschulen Kindern sowas beigebracht wird, kann man nicht sagen, aber es ist eben ein Einzelfall. Und zwar geht die Geschichte so, dass diesen Kindern erzählt wurde, Karl Marx habe schon mal im frühen Mittelalter als Adliger mit großem Grundbesitz in Nordfrankreich gelebt und wie es sich für so einen Adligen gehört, hat er ständig irgendwelche Raubzüge unternommen und versucht, Dörfer und andere Feudalherren in der Umgebung auszuplündern. Und irgendwann kam er also wieder von so einem Raubzug zurück und musste feststellen, dass seine Burg inzwischen von einem anderen besetzt worden war, mit stärkeren Streitkräften. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich diesem neuen Burgherrn zu unterwerfen und sein Vasall zu werden. Natürlich war er stinksauer, hat den anderen gehasst und hat auch immer wieder überlegt, ob er den eventuell stürzen und aus der Burg vertreiben kann. Aber der andere war zu stark. Die Expropriation des Expropriateurs war diesem frühmittelalterlichen Marx unmöglich, blieb ein Wunsch und sie zeitigte ihr Karma. diese beiden Persönlichkeiten, also der Marx, der seine Burg verliert, und der andere, der die Burg ihm abnimmt, sie gingen in ihren Individualitäten durch die Pforte des Todes und erschienen im 19. Jahrhundert wiederum. Also wurden wiedergeboren. Derjenige, der damals Haus und Hof verloren hatte und zu einer Art von leibeigenem Sklaven geworden war, erschien als Karl Marx, der Begründer des Sozialismus. Und der andere, der ihm damals seinen Gutshof abgenommen hatte, erschien als sein Freund Engels. Ich finde es erfreulich, dass ihr lacht. Was sie dazu mal miteinander auszumachen hatten, das prägte sich um während des langen Weges zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, in dem Drang, das, was sie einander zugefügt hatten, auszugleichen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wie der Ausgleich dann stattgefunden hat. Engels hat ja einen großen Teil seines Lebens dann in der väterlichen Fabrik gearbeitet, beziehungsweise diese geleitet, und hat dann mit dem Geld, was er da rausgezogen hat, oder einem Teil des Geldes, hat er dann Marx zugeschoben, damit der im British Museum Rotwein trinken und viele tolle Bücher lesen und schreiben konnte. Und das ist also praktisch der karmische Ausgleich. Der eine klaut dem anderen im Mittelalter die Burg, und als Entschädigung muss er dann dafür im 19. Jahrhundert arbeiten, ein bisschen was davon abgeben und dem anderen damit seine Studien ermöglichen. Diese Fantasy-Story, die Charlotte Rudolph hier berichtet, stützt sich auf Aussagen von Steiner selber. Es gibt natürlich keine Quellen, auf die sich diese Geschichte stützen könnte, außer eben Steiners geistigem Schauen, wie er es genannt hat. Ich nenne es Hellseherei, und an die seine Anhänger glauben. Sehr beliebt sind in der Waldorfpädagogik auch Märchen, Fabeln und Sagen, wo es eben darum geht, die Vorstellungen der Kinder zu beeinflussen. Und die Anthroposophen haben dazu auch eigene Märchen und Fabeln erfunden, um ihre Sicht der Dinge zu transportieren. Ein Beispiel aus einem Buch mit Tier- und Pflanzenmärchen für die Waldorfschulen. Und zwar unterhalten sich da eine Maus und eine Katze. Und die Maus sagt: Wir Mäuse leben gerne in der sichtbaren Welt, aber genauso gern leben wir auch in der unsichtbaren Welt beim großen Mäusegeist. Der holt uns immer wieder zu sich. Er lässt uns auf der Erde sterben, damit wir ganz bei ihm sind. Eine Weile leben wir beim Mäusegeist, dann lässt er uns wieder auf Erden leben. Damit wir aber recht oft zum Mäusegeist gelangen, hat der Mäusegeist mit dem Katzengeist verabredet, dass seine Katzen auf Erden uns fressen sollen. Wenn eine Katze eine Maus fängt, spielt sie vorher eine Weile mit ihr, bevor sie sie frisst, und zwar so lange, bis der Maus schwindlig wird und sie nicht mehr wegläuft, sondern sich auf die Heimkehr zu ihrem Mäusegeist freut. Dann läuft sie selber in die Fänge der Katze, lässt sich fressen und kommt mit ihrer Seele zum Mäusegeist zurück. Sobald irgendwo eine Muttermaus Junge bekommt, schickt der Mäusegeist uns wieder auf die Erde zurück. Also hier sozusagen in kindgerechter Form, wie es in der Waldorfschule immer so schön heißt, die Lehre von Karma und Wiedergeburt in Form einer Tierfabel. Ich erzähle die beiden Geschichten von Marx und den Mäusen, weil beide illustrieren, wie Anthroposophie in Waldorfpädagogik einfließen kann. Und gerade diese Vorstellungen von Karma und Reinkarnation machen eigentlich den Kern der Waldorfpädagogik von ihrem Selbstverständnis her aus. Die gesamte Waldorfpädagogik versteht sich selber als karmische Entwicklungshilfe. Es ist kein Zufall, welche Lehrer und Schüler in einer bestimmten Schule sind, sondern sie bilden eine karmische Schicksalsgemeinschaft. Das Karma hat jeden Einzelnen dazu bestimmt, in genau diese Einrichtung zu kommen. Jedes Jahr gibt es in Dornach in der Schweiz, bei Basel, wo das Zentrum der Anthroposophie sich befindet, eine große internationale Tagung von Waldorflehrern. Und 1996 war das Motto dieser Tagung: Die Erziehungskunst im Lichte von Reinkarnation und Karma. Einer der Referenten, Stefan Leber, damals Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen und einer der Ausbilder für Waldorfpädagogen, erklärte den versammelten internationalen Waldorflehrern: Die Lehre von Karma und Reinkarnation, Zitat, ist die Grundlage allen wahrhaften Erziehens. Also deswegen auch vorher meine These, dass der Fisch vom Kopf her stinkt, weil sozusagen hier man an diesen Beispielen ganz gut sieht, wie also von vornherein diese esoterische Auffassung von Karma und Wiedergeburt die Waldorfpädagogik in ihrem Selbstverständnis fundiert. Die Waldorfpädagogik geht auch davon aus, dass die Lehrer dazu in der Lage sein sollen, aufgrund des Äußeren der Kinder auf deren Charakter zu schließen. Dass man also am Aussehen nach dem schon die Anlagen und den Charakter feststellen könnte. Das ist sowas, was auf Steiner zurückgeht, der einmal von einem Waldorfschüler gesagt hat, man könnte an seinem Gesicht schon ablesen, dass der Junge eine Anlage zum Verbrecher habe und wahrscheinlich Schriftfälscher werden würde. Die Waldorfpädagogik kombiniert also Karma, dann diese phrenologische Vorstellung, man sieht an dem Äußeren von jemandem schon, was er für ein Schicksal haben wird, was er für ein Typ ist. Und die dritte Komponente ist die auf die Antike zurückgehende Vorstellung, dass man Menschen in vier verschiedene Temperamentengruppen einteilen kann. Der Klassenlehrer in der Waldorfpädagogik hat die Aufgabe, anhand dieser schematischen Vorstellungen die Kinder zu sortieren. Also zu diesen vier Temperamenten nochmal, da gibt es den Choleriker, den man daran erkennt, dass er einen kurzen Hals und kurze Beine hat. Der Sanguiniker ist zart und wohlproportioniert, der Melancholiker hager und etwas vorgebeugt und der Phlegmatiker rund und wohlgenährt. Steiner gab Anweisungen, wie man die Schüler dann diesen Temperamenten entsprechend behandeln sollte, zum Beispiel Melancholiker behandeln mit Biografien großer Persönlichkeiten. Die Lehrer nehmen, nachdem sie die Kinder also eingeteilt haben in diese Schemata, auch zumindest bei den unteren Klassen mit den kleineren Kindern die Sitzordnung vor. Links die Phlegmatiker, dann die Melancholiker, dann die Sanguiniker und dann die Choleriker. Und die Vorstellung ist, dass wenn man sozusagen immer die Leute aus den gleichen Gruppen zusammensetzt, dann wird sich das so ein bisschen abschleifen. Gut, so viel also zu dieser grundsätzlichen Vorstellung, wie der Lauf der Welt ist und zu dieser Karma-Lehre, die die Grundlage der Anthroposophie darstellt. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, nämlich der rassistischen Evolutionstheorie. 1995 gab es in den Niederlanden einen großen Skandal, nachdem die Zeitungen über einen Vorfall in der Waldorfschule der Stadt Zutphen berichtet hatte. Da hat nämlich eine Frau protestiert, weil ihr Kind in der Schule lernte, dass Neger dicke Lippen und viel Gefühl für Rhythmik haben und dass das immerwährende Lächeln des gelben Menschen seine Emotionen verbirgt. Die Frau hat dann, jetzt muss ich ein bisschen krabbeln, in einem Schulheft ihrer Tochter mit dem Titel Rassenkunde war bis zu diesem Skandal offizielles Fach an den Waldorfschulen in den Niederlanden, da fand sie folgende Einteilung. Schwarze Rasse kindlich, gelbe Rasse heranwachsend, weiße Rasse erwachsen, rote Rasse, also Indianer sind damit gemeint, gealtert und vergreist. Die Frau hat natürlich erstmal, ist zur Schule gelaufen, hat sich dort bei den Lehrern beschwert und die haben ihr gesagt, sie hätte den Steiner nicht richtig verstanden. Das kennt man aus den Debatten mit Anthroposophen hierzulande. Sie hätte Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, war einer der Vorwürfe. Aber sie ließ sich nicht beirren und hat die Presse informiert. Und daraufhin war das ein großer Skandal und die Anthroposophische Gesellschaft der Niederlande hat dann 7 ihrer Mitglieder damit beauftragt, das Werk Steiners zu untersuchen und festzustellen, ob es nun rassistisch ist. Und das überraschende Ergebnis dieser 7 Anthroposophen ist, dass Steiners Lehre keine Rassentheorie enthält. Also diese Anthroposophen haben sich selber und ihrem Glauben einen Persilschein ausgestellt, aber immerhin haben die 7 Anthroposophen festgestellt, dass es 16 Passagen in Steiners Werk gibt, die nach niederländischem Recht strafbar, weil rassistisch wären. Gut. Dieser Fall ist einer von vielen, die von Anthroposophen immer als Einzelfälle abgetan werden. Man wundert sich dann immer, wann sozusagen der Umschlag von Quantität in Qualität kommt, also wie viele Einzelfälle dann irgendwann umschlagen. Aber das Entscheidende für mich ist, dass diesen Einzelfällen eine systematische Vorstellung, eine systematische Lehre zugrunde liegt, die Rudolf Steiner nach 1900 von der Theosophie abgekupfert hat. Die Theosophie war eine internationale esoterische Strömung, die sich so in den 1870er Jahren in Nordamerika, England und Indien gebildet hat und die also eine bestimmte Vorstellung von Rassen schon entwickelt hat, die von Steiner eben übernommen wurde. Ich habe jetzt mal, also vielleicht noch mal kurz zurück. Diese Folie hier mit der Kosmologie. Wir befinden uns also auf dem vierten Planeten der Erde. Und jetzt gehen wir sozusagen in die Tiefe. Was passiert auf der Erde? Steiner lehrt, und vor allem die Theosophen, dass auf der Erde die göttlichen Funken verkörpern sich in Menschen. Und zwar nacheinander in 7 Wurzelrassen. Die ersten 2 Wurzelrassen, die haben noch gar keine richtig Menschen, also nicht die menschenähnliche Gestalt, die wir heute haben, sondern die sind noch mehr so kaugummiartig. Die Theosophen beschreiben, dass zum Beispiel die polarische Wurzelrasse die Leute 40 Meter hoch waren und so auch so sich so in alle Richtungen kaugummiartig beschreiben. Gut, nicht so wichtig. Dann mit den Lemurien, die 3. lemurische Wurzelrasse, verfestigt sich das allmählich. Die Menschen nehmen allmählich die Gestalt an, die sie heute noch haben. Die Nachkommen der Lemurier sind heute laut Steiner die degenerierten Aboriginals Australiens, die Bushmänner und die Pygmäen. Dann kommt die 4. Wurzelrasse, das ist die atlantische Wurzelrasse, die angeblich auf diesem Kontinent Atlantis gelebt hat. Und bei dieser 4. atlantischen Wurzelrasse hat Steiner jetzt nochmal 7 Unterrassen dazu, wie soll ich sagen, geschaut und hat jeder dieser Unterrassen eine bestimmte Funktionen zugeschrieben. Also der entscheidende Punkt ist jetzt hier bei dieser Wurzelrassenlehre und auch bei den Unterrassen, dass Steiner immer sagt, jede dieser Rassen hat in einer bestimmten Epoche eine wichtige Aufgabe für die weitere Entwicklung der Menschen. Wenn diese Epoche abgelaufen ist, dann wertet er dann diese Rassen, die er da konstruiert, als degeneriert, spirituell nicht mehr entwicklungsfähig. Jetzt haben wir hier also bei den auf Atlantis diese sieben Unterrassen, wo etwa die Tolteken, die 3. Unterrasse, die entwickeln Staaten, ihre Nachkommen sind die erstarrten Indianer. Die Turanier sind egoistisch und triebhaft, aber auch der Egoismus ist sozusagen notwendig, damit man ihn irgendwann wieder überwinden kann. Dann die Ursemiten entwickeln die Ratio, was einerseits nicht schlecht ist, aber andererseits zu Neuerungssucht führt, sagt Steiner, und auch zu einer gewissen Distanz gegenüber Religiosität. Die 6. und die 7. atlantische Unterrasse, sagt er, die sind entwicklungsunfähig. Und aus dieser 5. Unterrasse geht dann die 5. Wurzelrasse hervor, das ist die arische Wurzelrasse. Auch bei dieser arischen Wurzelrasse werden wieder 7 Unterrassen unterteilt. Die Urinder entwickeln das Hellsehen und haben noch eine instinktive Weisheit und sie begründen ein spirituell fundiertes Kastenwesen. Und so geht es dann weiter. Bei den Ägyptern, Chaldäern und Babyloniern wird die Astronomie entwickelt. Dann kommen die Griechen und Römer. Und diese Epoche der Griechen und Römer ist für Steiner sozusagen die Talsohle und zugleich der Beginn eines Umschlags in der Geschichte. Also die Vorstellung ist, das war das, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte, dass der Weltlauf dadurch gekennzeichnet ist, dass das Göttliche sich immer mehr in die Materie verstrickt und sich seiner eigenen Göttlichkeit nicht mehr bewusst ist. Und irgendwann wieder anfängt, den Weg der spirituellen Erleuchtung zu gehen. Und hier bei den Griechen und Römern, so sagt Steiner, da ist der Tiefpunkt erreicht. Es herrschen intellektualistische Priester. Also die Griechen und Römer haben sich am allerweitesten vom Göttlichen, von der wahren Spiritualität verabschiedet. Und gleichzeitig fällt in diese Epoche die Geburt von Christus, der in der Anthroposophie ein reinkarnierter Sonnengeist ist. Und diese Geburt von Christus, vor allen Dingen dann die Kreuzigung und die Wiederauferstehung, so lehrt die Anthroposophie, gibt den Impuls dass die Menschheit die Chance hat, wieder zurückzukommen auf diesen Pfad der spirituellen Erleuchtung. Und dazu ist dann die fünfte Unterrasse, nämlich die germanisch-nordische, besonders prädestiniert. Diese Germanen, die zur Römerzeit sich schon ferngehalten haben von dem Intellektualismus, so lehren die das, die schauen die Götter, deren Aufgabe ist es, das Ich-Bewusstsein zu entwickeln und die Rückkehr zur Spiritualität einzuleiten. Die sechste Unterrasse, ich weiß nicht, wer das noch sehen kann, ist ein bisschen schwierig. Diese germanisch-nordische Unterrasse, ihr seht, ich habe hier jeweils Jahreszahlen angegeben. Also Steiner sagt, dass die germanisch-nordische Epoche von 1413 bis 3573 dauert. Also in der Phase organisieren die Germanen, oder was Steiner dafür hält, die Rückkehr zur Spiritualität bis 3573. Das ist ein wahnsinns langer Zeitraum, finde ich. Ihr wisst wahrscheinlich alle, Star Trek spielt 2200 und danach also nochmal 1300 Jahre die Germanen. Allerdings in den 30er Jahren, das wissen wahrscheinlich einige von euch, die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland ist 1935 von den Nazis verboten worden. Und es gab dann eine lange Auseinandersetzung, wo viele NS-Behörden beteiligt waren und Argumente gesammelt haben gegen die Anthroposophie. Und ein Argument war, dass das also zersetzend wäre, zu behaupten, dass irgendwann mal die Germanen den Löffel abgeben. Auf diese germanisch-nordische Epoche folgen dann die der Slawen und Westasiaten. Und es ist ganz interessant, weil das auch nochmal diesen Unterschied illustriert. Wenn man Beschreibungen von Anthroposophen liest über Polen, über Russen, dann gelten die da als roh, naiv, brutal, kindisch. Es gibt anthroposophische Schriften, insbesondere aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und dann also auch in diesem Kontext Oktoberrevolution, wo auch wirklich von Untermenschen die Rede ist. Aber die Anthroposophie predigt im Unterschied zum Nationalsozialismus nicht, dass man diese Slawen unterwerfen oder ausrotten muss, sondern man muss versuchen, ihnen zu helfen, auf ihre Entwicklung zu helfen und sie mit vorzubereiten darauf, dass sie dann irgendwann, nämlich nach 3573, sozusagen das ist wie so ein Stafettenlauf, dann übergeben die Germanen sozusagen die Stafette an die Slawen und die führen dann diese spirituelle Entwicklung weiter, während die siebte Unterrasse, die Amerikaner, wundert uns jetzt schon nicht mehr so richtig, glaube ich. Die gelten als die finstere Saturnrasse. Die werden also nichts mehr entwickeln. Das ist genauso wie die Mongolen und die vorher, die also auch nichts weiter entwickeln. Das ist auch ein großer Unterschied zur Theosophie, weil in der Theosophie, die genau die gleiche Wurzelrassenlehre im Prinzip schon entwickelt hatte vor Steiner. Steiner hat es nur abgekupfert. Er hat natürlich behauptet, er hat es geistig geschaut, er hat halt abgeschrieben. Aber das war so ein Punkt, wo es einen Unterschied gab, weil für die Theosophen sind die Amerikaner diejenigen, die dann diese Entwicklung weiterführen, die also auch sozusagen die spirituelle Mission weiterführen und die dann die sechste Wurzelrasse begründen werden. Das findet also hier bei den Anthroposophen nicht statt. Gut, soweit also jetzt erstmal zu den Grundlagen dieser Rassenlehre von Steiner, dieser Wurzelrassenlehre. Steiner spricht selber manchmal von Wurzelrassen, dann verwendet er aber auch schon den Begriff Epoche, was aber vom Inhalt her kein großer Unterschied ist. Der nächste Punkt ist, dass diese Aufteilung von Menschen in Rassen, die selber schon rassistisch ist, meiner Meinung nach, verbunden ist mit Wertungen. Da zeigt er also skizzenhaft, wie seiner Meinung nach die Entwicklung der Menschheit vorangeht. Also hier seht ihr das auf dieser Linie hier, das ist die aufsteigende Linie. Hier ist nicht der Begriff der Wurzelrassen gebraucht, sondern hier heißt es einfach Polarzeit, Hyperborea, Lemuria, Atlantis und an der Spitze der Entwicklung in der Gegenwart stehen die Arier. Und hier, das sind sozusagen die Sackgassen. Also alles, was dann nicht mehr entwicklungsfähig ist, die niederen Säugetiere, die höheren Säugetiere, die Affen als Sackgasse und dann die Indianer, die bei Steiner und auch in anderen anthroposophischen Schriften dann als vergreist, veraltet, spirituell nicht entwicklungsfähig beschrieben werden. Und sowohl von den Theosophen als auch von den Anthroposophen von Steiner gibt es dann auch so Aussagen, das heißt, dass das Verlöschen der Indianer eine karmische Notwendigkeit sei. Also verlöschen heißt natürlich der Mord, den die europäischen Kolonialisten da begangen haben. Jetzt wie eine Ausschnittvergrößerung, eine zweite Skizze wiederum von Steiner aus dem gleichen Vortrag. Das ist jetzt nochmal hier die Spitze, wo man dann auch nochmal diese Wertungen findet. Affen, dekadente Abzweigung, Indianer, dekadente Abzweigung und die Europäer. Also er verwendet dann, manchmal wird der Begriff Europäer, manchmal der Begriff Arier, dann wird auch innerhalb der Europäer wieder unterschieden. Und das heißt zum Beispiel die Romanen, die Franzosen, die Spanier und so weiter, die ja eigentlich sozusagen diese der römischen Epoche zugerechnet werden, die sind nicht so wichtig. Das Entscheidende sind die Germanen. Und dazu also auch von Steiner der Text zu dieser Skizze, wo es heißt, sowohl die Indianer als auch die Europäer stammen von der Bevölkerung der Atlantis ab. Aber die Europäer sind hinaufgestiegen zu einer höheren Kulturstufe, während die Indianer stehen geblieben und dadurch in Dekadenz gekommen sind. Und als letzten Satz mit dem Hinweis, siehe Zeichnung dann, die Seitenzweige, die nicht mehr in die Verhältnisse hineinpassen, werden dekadent. Wir haben also einen geraden Entwicklungsstamm und abgehende Seitenzweige, die verfallen. Nur so als kleine Nebenbemerkung, hier mit dieser Abzweigung der Affen, das bedeutet auch, dass die Anthroposophen, jetzt mal platt gesagt, nicht glauben, dass der Mensch vom Affen abstammt, sondern umgekehrt. Der Affe ist eine Seitenentwicklung des Menschen. Diese theosophisch-anthroposophische Rassenlehre von Steiner ist nach seinem Tod 1925 von den führenden Funktionären der anthroposophischen Gesellschaft weiterentwickelt worden. Zumeist ein Beispiel, auch um zu zeigen, wie diese phrenologische Methode, die ich vorher schon für die Waldorfpädagogik erwähnt habe, also diese Behauptung, man könnte aus dem Äußeren eines Menschen bestimmte Dinge ableiten, in diesen Rassismus einfließt. Hier ein Beispiel aus einem Jahrbuch von 1929. Steiner ist also schon 4 Jahre ungefähr tot. Das ist deswegen interessant, weil diese Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, wie es so schön heißt, diejenige Instanz ist, der auch die Waldorfpädagogik untersteht. Und in diesem Band mit dem bezeichnenden Titel Völkerkunde findet sich dann ein längerer Aufsatz von Hermann Poppelbaum, Vorstand der Deutschen Anthroposophischen Gesellschaft und nach dem Zweiten Weltkrieg auch im Vorstand der internationalen Organisation tätig, findet sich ein Aufsatz und zu diesem Aufsatz dann die folgenden Bilder und Texte, die uns ganz stark an gewisse andere Erscheinungen erinnern. Die erste Gruppe, der Neger, wie es so schön heißt, der Neger, dessen Kopfform ganz knabenhaft anmutet, der Hirnschädel ist auf der Knabenstufe stehen geblieben, die schwellenden Lippen können als Ausdruck eines noch kindhaften Zustandes aufgefasst werden. Dann kommt der Urmalaie, Mund- und Nasengegend sind reifer gegenüber dem Neger, im Gesichtsausdruck überrascht das animalisch Wache. Dann haben wir als letzten auf dieser Seite den Mongolen, also wenn ihr euch erinnert, 7. atlantische Unterrasse, nicht entwicklungsfähig. Da heißt es, die Mongolen sind noch reifer, sie sind merkwürdig träge und haben einen starren Ausdruck des Gesichtes. So, dann haben wir hier zwar noch nicht den weißen germanischen Arier, aber einen Tamilen aus Indien, so heißt es in der Erklärung, einen Angehörigen der indogermanischen Völker. Wir empfinden die Harmonie der Hauptesorganisation. Hier ist die volle Mannesreife der Antlitzgestaltung. Also der als Indogermane, das sieht man ihm schon am Äußerlichen an, an der harmonischen, angeblich harmonischen Hauptorganisation, dass er ein Angehöriger der indogermanischen Völker ist. Und dann haben wir noch, das ist neben den Afrikanern immer das absolute Negativbeispiel, der Indianer, das Haupt erscheint alt, überaltert. Und das korrespondiert mit der Auffassung eben, dass die Indianer spirituell nicht entwicklungsfähig und ihr Verlöschen eine karmische Notwendigkeit ist. Also das ist der Herr Poppelbaum. Dann ein anderer führender Funktionär, Günter Wachsmuth, jahrzehntelang Generalsekretär der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft, ein Buch von 1953 mit dem Titel Werdegang der Menschheit. Da geht es jetzt um Atlantis, um diese vierte Wurzelrasse und auch um Lemuria. Also hier diese erste Zeichnung, da stellen sich die Anthroposophen vor, lag dieser lemurische Kontinent für die dritte Wurzelrasse und hier der atlantische Kontinent für die vierte atlantische Wurzelrasse. Und als dieser Kontinent Atlantis dann im Meer versunken ist, so die anthroposophische Geschichte dazu, sind verschiedene Gruppen von Menschen ausgewandert in verschiedene Richtungen. Also im Süden, von diesem Tempel nach Westen, nach Amerika. Diejenigen, die dann deren Nachkommen heute die nicht mehr entwicklungsfähigen Indianer sind. Und hier oben von diesem Jupiter-Mysterium nach Osten, nach Spanien und dann weiter bis ins Himalaya wandert eine kleine Gruppe aus unter der Führung eines spirituell Erleuchteten, die die kommende fünfte arische Wurzelrasse bildet. Also nach Steiner und anderen Anthroposophen, das ist auch das, was der Wachsmuth hier in seinem Buch nochmal ausführt, ist es so, dass also diese Auswanderer aus Atlantis, die nach Osten wandern und in Zentralasien eine Zeit lang bleiben, dort werden sie verschiedentlich selektiert, je nach ihrem Erleuchtungszustand. Und als dann sozusagen der Kern der fünften arischen Wurzelrasse geschaffen ist, wandern die Arier aus Zentralasien wieder zurück nach Westen und gründen auf ihrem Weg nach Westen sämtliche Hochkulturen. Also das ist ganz ähnlich dem völkischen Arier-Mythos, den auch andere rechte Gruppen in der damaligen Zeit entwickelt haben. Die Nazis und die Anthroposophen haben in den 20er und 30er Jahren sich große Debatten darüber geliefert, weil nämlich die Nazis der Auffassung waren, stimmt nicht, Atlantis ist Blödsinn, die Germanen kamen ursprünglich aus Thule, das liegt irgendwo da oben zwischen Island und Grönland und die sind auch nicht den Umweg über Asien gegangen, sondern die sind gleich direkt zu den Germanen gezogen. Es gab dann andere wie Himmler, der ja auch diese Expedition nach Tibet geschickt hat, wo man dann, der sich nicht so ganz sicher war und testen lassen wollte, finde ich in Tibet noch irgendwelche arischen Reste. Und darüber haben die dann debattiert. Das sind so Diskussionen, wie ich finde, Diskussionen unter Rassisten. Diese Atlantis-Lehre und diese Vorstellung von der Arierwanderung wird bis heute vertreten. Und sie fließt auch in die Waldorfpädagogik ein. Zum einen in der Form, als es Handbücher gibt, in denen empfohlen wird, die einschlägigen Texte zu lesen von Steiner, in denen es dargestellt wird, zur Unterrichtsvorbereitung. Und zum anderen, jetzt gehe ich wieder auf die Ebene der Einzelfälle und Einzelbeispiele, findet man es dann auch in den Schulheften. Wie gesagt, ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass man es in jedem Schulheft findet, aber man findet Einzelbeispiele. Hier also ein Schulheft, 5. Klasse. Überschrift bezeichnet schon Atlantis. Und dann heißt es, in langen Zeiträumen entstanden verschiedene Menschenrassen, deren Nachkommen heute in den schwarzen, roten, gelben und weißen Völkern anzutreffen sind. Also in einem Schulheft, Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, die These, man könnte Menschen in Rassen einteilen. Dann dieser Atlantis-Mythos, der ja nur ein Mythos ist. Es gibt überhaupt keine ernsthaften wissenschaftlichen Befunde dafür, dass dieses Atlantis jemals existiert hat, und zumindest nicht da im Atlantischen Ozean. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Expeditionen, wo Leute dann irgendwo in der Türkei rumbuddeln und sagen vielleicht, oder auf Santorin, also diese Geschichte von Plato, vermutet man, dass das irgendwas mit Santorin und den Vulkanen und Erdbeben zu tun hat, dass da also wirklich eine Insel verschüttet war. Aber es ist natürlich was anderes als dieser Kontinent. Jedenfalls sowas taucht dann in Schulheften auf als historische Tatsachen. Aus einem anderen Schulheft geht es also um die Wanderung der Arier, wo heute die Wogen des Atlantischen Ozeans rollen. Da lag einst der Erdteil, den wir Atlantis nennen. Heilige Priester hüteten das Sonnengeheimnis und als dunkle Mächte das Geheimnis verdunkelten, das ist also der Abfall vom Göttlichen in der anthroposophischen Lehre, verloren die Menschen die Verbindung zum Göttlichen. Also das ist immer sozusagen das, was die Katholiken vielleicht als Sündenfall bezeichnen würden. Die Erde geriet in Unordnung und Manu, der ein erleuchteter Sonnenpriester und König war, der wurde zum Menschenführer. Und er, also dieser Manu, ist dann die Figur, die diese Leute aus diesem Jupiter-Tempel nach Osten, nach Asien führt, die dann die fünfte arische Unterrasse darstellen. Gut, so viel also zu dieser Wurzelrassentheorie, zu diesem Atlantis-Mythos. Und jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen, auf die Charakterisierung einzelner dieser Rassen, die Steiner da konstruiert hat. Ganz schlecht kommen bei den Anthroposophen die Schwarzen weg. Sie selber würden das nicht so sehen. Also hier ein längeres Zitat von Steiner von 1923. Da heißt es, die Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, dass sie alles Licht und alle Wärme vom Weltenraum aufsaugen. Also ein Schwarzer in Afrika ist ein Mensch, der möglichst viel Wärme und Licht vom Weltenraum aufnimmt und in sich verarbeitet. Was hilft ihm beim Verarbeiten, sagt Steiner? Das ist sein Hinterhirn. Beim Neger ist das Hinterhirn, wie ist es so schön, besonders ausgebildet. Das geht durchs Rückenmark. Beim Neger ist namentlich alles, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, ein Instinktleben. Der Neger hat ein starkes Triebleben, weil er eigentlich das sonnige Licht und Wärme an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganzer Stoffwechsel so vor sich, wie wenn er in seinem Inneren von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird fortwährend richtig gekocht und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist sein Hinterhirn. In diesem Vortragszyklus von 1923, der historische Hintergrund ist 1923 die Besetzung des Rheinlandes durch französische und belgische Truppen, wobei die Franzosen und die Belgier Soldaten, also Schwarzafrikaner aus ihren Kolonien eingesetzt haben, was die Rechte in Deutschland, nicht nur die Rechte, auch die Bürgerlichen, als besondere Schmach empfanden, dass da also Schwarze auch noch eingesetzt werden. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass die Kinder, die diese schwarzen Soldaten mit deutschen weißen Frauen gezeugt haben, im Dritten Reich als Rheinland-Bastarde verfolgt und zwangssterilisiert worden sind. Und also auch Steiner, die Anthroposophen, man kann es in ihren Zeitschriften 1923 eben gut sehen, waren empört über diese Besetzung des Rheinlandes. Das war übrigens die KPD auch, also insofern gab es da einen deutschnationalen Konsens. Aber die Anthroposophen haben sich auch besonders über diesen Einsatz von Schwarzen aufgeregt und das ist also sozusagen der Kontext, in dem Steiner damals seinen Vorträge hält und eben besonders sich über Schwarzafrikaner ereifert. Dann erzählt er also über Negerromane, es werden überall Negertänze aufgeführt, Negertänze gehüpft und nun haben wir also auch noch Negerromane, urlangweilig und so weiter. Aber die entscheidende Passage kommt da unten, wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen, also weiße Frauen meint er natürlich, da brauchen wir uns in der ersten Zeit der Schwangerschaft namentlich, wo Frauen heute ja gerade solche Gelüste manchmal entwickeln können. Wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen. Da braucht dann gar nicht dafür gesorgt zu werden, dass Neger nach Europa kommen, damit Mulatten entstehen. Da entsteht durch rein geistiges Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, die Mulattenhaare haben werden und die Mulatten ähnlich aussehen. Sein Fazit, die Negerrasse gehört nicht zu Europa und es ist natürlich nur ein Unfug, dass sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt. Verschiedene Anthroposophen haben das dann in den 20er Jahren weitergeführt, indem sie Jazz abgelehnt haben, als sozusagen auch Negertänze hüpfen in Europa, das ist nicht angemessen, also das zieht sich dann so durch. Und im Gegensatz dazu, zu diesen Schwarzen, die da vom Hinterhirn gekocht werden und allein durch Negerromane Mulatten zeugen, steht bei Steiner die weiße Rasse. Steiner sagt, im Unterschied zur schwarzen Hautfarbe, die blonden Haare geben eigentlich Gescheitheit. Schaue ich mal gerade so. Gerade so, wie sie wenig in das Auge hineinschicken, so bleiben sie im Gehirn mit ihren Nahrungssäften. Die braunhaarigen und braunäugigen und die schwarzhaarigen und schwarzäugigen, die treiben das, was die Blonden ins Gehirn treiben, in die Haare und die Augen hinein. Und deswegen kommt er zum Schluss, wobei man jetzt eigentlich, man entdeckt dann manchmal auch so Widersprüche, ja, finde ich. Er sagt dann auch in diesen Vorträgen, Die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Und ich würde ihn gerne mal fragen, ob er da jetzt die Schwarz- und Braunhaarigen wieder ausklammert und nur die Blonden meint. Aber gut, das meinte ich jetzt mit den Widersprüchen. Jedenfalls seine Auffassung ist, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Das ist das, was wir vorher schon entdeckt haben mit diesen Ariern, mit dieser arischen Wurzelrasse und mit dieser Behauptung, dass die in der germanisch-nordischen Epoche dann die Germanen, das dann nochmal zugespitzt, also auf Germanen, auf Deutsche. Dazu nochmal auch wieder eine Skizze von Steiner. Er hat also den Leuten das auch nochmal versucht, grafisch nahezubringen, seine Theorie. Da haben wir also links den kupferroten Triebleben schwarz, also der Afrikaner, der schwarze Mensch. Bezeichnenderweise ist das Wort Triebleben ungefähr in der Mitte des Körpers auch hingestellt. Dann haben wir als nächstes gelb die Asiaten, die mit dem Mittelhirn arbeiten und die ein Gefühlsleben entwickeln. Das Wort Gefühlsleben dann ungefähr auf Brusthöhe. Und rechts haben wir dann wieder die Weißen, die am Geiste schaffende Rasse, wo das Vorderhirn entscheidend ist und die das Denkleben entwickeln. Also ich finde diese verschiedenen Aussagen von Steiner aus dieser Zeit und auch aus der Zeit vorher und die Skizzen lassen eigentlich keinen Zweifel daran, dass seiner Auffassung nach die weißen Arier, speziell die Germanen bis 3573, diejenigen sind, die sozusagen spirituell die führende Rasse auf dem Planeten Erden sind, während die Schwarzen kindlich sind, nicht entwicklungsfähig sind, triebgesteuert sind und die Indianer spirituell nicht mehr entwicklungsfähig sind. Gut, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Man kann das ein oder andere ja auch in der Diskussion nochmal nachholen. Wichtig ist, dass an diesen Vorstellungen eigentlich bis heute festgehalten wird und dass in dieser Broschüre, die ich eingangs erwähnt habe, mit diesen Empfehlungen, Literaturempfehlungen für die Waldorfpädagogik, also auch viele solche Zitate zu finden sind. Eins nur zum Abschluss, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, der von mir schon erwähnte Stefan Leber, der reagiert jetzt auf die Kritik, auf den Vorwurf des Rassismus 1997 und sagt, das Triebleben des Schwarzen mit seiner stoffwechselhaften, bewegungsfähigen Natur wird nur scheinbar abschätzig beurteilt. In Wirklichkeit erweist es sich als Überlegenheit und Vorzug, nämlich als Schutz vor dem Fall in den Materialismus, dem der Weiße leicht erliegt. Ja gut, also ich könnte jetzt hier endlos Folien auflegen mit ähnlichen Aussagen. Jetzt läuft immer aufs Gleiche raus, die Schwarzen sind kindlich und denen muss man also eine karmische Entwicklungshilfe gewähren. Ich mache jetzt einen großen Sprung, was zu dieser Wurzelrassen- und Rassentheorie natürlich auch dazugehört, ist der Antisemitismus. Und hier muss man bei Steiner ein bisschen differenzieren, was mit seiner biografischen Entwicklung zu tun hat. Steiner ist aufgewachsen in einem deutschnationalen, völkisch-antisemitischen Klima in Österreich, hat sich auch selber als deutschnationaler Student betätigt, hat andererseits aber als Hauslehrer für eine jüdische Familie in Wien gearbeitet und hat in verschiedenen Phasen seines Lebens ganz verschiedene Aussagen zum Thema Judentum gemacht, die man auseinanderhalten muss. Es gibt von ihm eine Rezension von 1888, wo er für eine Zeitung mit dem Titel Deutsche Wochenschrift geschrieben hat und da tut er den Satz, das Judentum als solches hat sich längst ausgelebt, es hat keine Berechtigung innerhalb des Völkerlebens und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte. Einige Jahre später, in der Phase von 1897 bis 1900, das ist die Zeit, als er von Weimar dann nach Berlin gegangen ist, hat er sich für den Verein zur Abwehr des Antisemitismus engagiert und hat in der Zeit Texte verfasst gegen Antisemitismus, also sowohl in dieser Dreyfus-Affäre in Frankreich als auch bezogen auf den Antisemitismus in Deutschland, hat er also gegen Antisemitismus klar Position bezogen, wenngleich mit vielen falschen Argumenten. Zum Beispiel sein Hauptargument, eigentlich ist der Zionismus schuld am Antisemitismus. Aber immerhin, man muss wissen, dass Steiner bis etwa 1900, 1901 kein Esoteriker war. Er war ein Anhänger der idealistischen deutschen Philosophie, aber kein Esoteriker. Und er hat im Freundes- und Bekanntenkreis, wo spiritistische Sitzung und anderer Hokuspokus in war, das immer abgelehnt, hat sich darüber lustig gemacht, hat die Leute davor gewarnt. Er hat dann 1901 in Berlin Kontakt bekommen zu den Theosophen. Die waren anscheinend begeistert von seinen Vorträgen, von seinen Ansichten und haben ihn recht schnell zum Generalsekretär ihrer deutschen Sektion gemacht. Und in dieser Zeit, dann 1901, 1902, wo er eben anfängt, sich in die theosophische Literatur einzuarbeiten, hat er dann diese Wurzelrassenlehre übernommen und hat dann auch nochmal seine Position zum Thema Antisemitismus bzw. Judentum nochmal geändert. Jetzt greift er wieder den christlichen Antisemitismus auf und wirft den Juden vor, sie würden den Messias und die wahre christliche Religion leugnen. In Übereinstimmung mit der Wurzelrassenlehre, wo es ja immer so abläuft, jedes Volk, jede Rasse hat eine bestimmte Mission zu erfüllen und danach ist sie spirituell erstarrt, sagt er, die Juden hätten die historische Aufgabe gehabt, den Monotheismus zu entwickeln und das körperliche Gefäß für die Inkarnation des Sonnengeistes Christus zur Verfügung zu stellen. Und nachdem sie diese Mission erfüllt haben, aber den Christus nicht anerkannt haben, sind sie spirituell erstarrt, leben nach unfruchtbaren Gesetzen, sind besonders egoistisch und nationalistisch und zugleich wurzellos und kosmopolitisch. Steiner und andere führende Anthroposophen haben den Ersten Weltkrieg so erklärt, als Folge einer Einkreisungs- und Verschwörungspolitik gegen Deutschland, hinter der dann Freimaurer, Jesuiten und Juden steckten. Ich möchte zwei Beispiele, um zum Schluss zu kommen, besonders ausführen, auch weil sie mit Personen verbunden sind, von deren Biografie her das eine besondere Tragik ist. Nämlich einmal Ludwig Thieben, ein österreichischer Anthroposoph jüdischer Herkunft, der 1938 ins Exil gehen musste, der aber gleichwohl 1930 ein Buch verfasst hat über das Judentum aus anthroposophischer Sicht und auch von einer spirituellen Verblendung der Juden spricht. Weil sie Christus nicht akzeptierten, seien sie entwurzelt und zur ewigen Wanderung verdammt. Thieben identifiziert die Juden in der typisch völkischen Manier mit der Großstadt, mit der dekadenten Großstadt, mit der Wüste, mit der Unfruchtbarkeit und den germanischen Arier mit Wald und Scholle und Bauerntum. Die Juden seien das Werkzeug dämonischer Mächte und wesensverwandt mit dem modernen Intellektualismus. Sie würden dadurch den Untergang des Abendlandes herbeiführen, schreibt Thieben. Zur Lösung der Judenfrage, so nennt er das, Lösung der Judenfrage, empfiehlt er die spirituelle Assimilation, den Übertritt zur Anthroposophie. Wobei er sich da nicht so ganz sicher ist, weil er dann wiederum schreibt, die Stimmen des Blutes im Juden sträuben sich gegen Christus, während die im arischen Blut waltenden Kräfte die Seele dahin brächten, ihre Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Also Thieben selbst jüdischer Herkunft empfiehlt die Identifikation mit dem Aggressor, Konversation zur Anthroposophie und Mitarbeit an der spirituellen Mission der Germanen. Noch ein Tick schlimmer finde ich das, was der Anthroposoph Karl König gemacht hat. Karl König war auch jüdischer Herkunft, war Arzt, stammte aus Wien und ist auch 1938 vor den Nazis nach England geflohen. Und er hat 1965, also 30 Jahre nach dem Ende des NS-Faschismus, drei Vorträge zum Thema Geschichte und Schicksal des jüdischen Volkes gehalten. Und in diesen Vorträgen referiert er zunächst die gängige anthroposophische Auffassung, dass die Juden ihre Mission erfüllt haben, sich geweigert haben, Christus anzuerkennen. Und er zitiert zustimmend Steiner, wonach die Zionisten schlimmer seien als die Antisemiten, also jetzt wohlgemerkt 30 Jahre nach dem Holocaust. Und dann interpretiert er den Holocaust als karmischen Ausgleich für den Mord an Jesus, den die Juden begangen haben. Er schreibt, durch den Verrat des Judas habe ein Drama begonnen, das zur Kreuzigung Christi führte. Und er fährt fort, Zitat, so etwas Ähnliches musste wieder geschehen. Es war eingeschrieben in das Menschheitskarma. So wenig wir auch heute begreifen können, was das gewesen ist, dieser Verrat des Judas, so wenig begreifen wir dasjenige, was sich in unserem Jahrhundert vollzogen hat. Und in diesem Sinn fordert König dann die Nazis und ihre Opfer auf, zu verstehen, was gespielt hat und was immer noch spielt. Die Taten der Nazis, so erklärt König, können nicht durch Gerichte gesühnt werden. Da steckt natürlich eine gewisse Wahrheit drin, insofern als die so bombastisch sind, dass man sie tatsächlich kaum mit irdischer Gerichtsbarkeit fassen kann. Abgesehen davon, dass er unterschlägt, dass diese irdische Gerichtsbarkeit ja nicht mal zugeschlagen hat in Deutschland, sondern dass die Täter geschont wurden und ihre Renten kassiert haben. Aber darauf kommt es ihm gar nicht an, sondern er sagt, es sind Taten, also der Holocaust, gleich der des Judas. Taten, die geschehen mussten. Und der, der sie tat, ist ja viel schlimmer dran als diejenigen, die sie erleiden mussten. Also die Nazis, die sozusagen nur Werkzeuge des Karmas sind, sind eigentlich schlimmer dran als diejenigen, die sie erleiden mussten. Gut, also bei diesem Text hat es mir damals schon, also da dreht sich einem irgendwie alles um. Das ist auch kaum noch zu toppen, finde ich. Aber diese Auffassung, dass der Holocaust karmisch bedingt ist und insofern sinnvoll auch irgendwo ist im Weltenlauf, findet sich nicht nur in solchen anthroposophischen Dingen, sondern auch in anderen esoterischen Zusammenhängen. Vielleicht noch als Vorletztes, solche antisemitischen Sachen tauchen gelegentlich auch in der Waldorfpädagogik auf. Zum einen wird jedes Jahr an den Schulen die sogenannten Weihnachtsspiele aufgeführt, die darauf auf einem Text von Steiner basieren und in denen er dann die Regieanweisung gibt und das auch im Text so auftaucht, dass es geht um den Knabenmord in Bethlehem, also Herodes, der anordnet, dass alle Knaben getötet werden, damit eben dieser Messias, dieser König auch auf jeden Fall mit umgebracht wird. Und diejenigen, die ihm das einflüstern, sind drei Juden, die besonders servil und schmeichlerisch auftreten und den Herodes eben dazu bringen, diesen Mord zu begehen. Und der zweite Fall, und da ist leider wieder der Herr König, man sieht, dass persönliches Erleben nicht unbedingt schlauer macht, wenn es nicht reflektiert ist. Das ist aus einem Buch, das in dieser Broschüre als Erzählstoff für die 8. Klasse empfohlen wird. Und dieses Buch besteht aus Biografien, die der Karl König über prominente Figuren geschrieben hat. Und einer dieser Figuren ist Sigmund Freud. Und da qualifiziert er die Psychoanalyse als Verirrung und nennt dafür zwei Gründe. Freud sei erstens aus dem früheren Leben mit karmischer Schuld beladen gewesen und man habe deshalb im Exil dieser Inkarnation den Weg des Todes beschrieben. Und zweitens war Freud Jude. Zitat: Er kann sich von der Blutsgemeinschaft des jüdischen Volkes weder gedanklich noch triebmäßig befreien und fällt dadurch immer wieder in uralte Vorstellungen zurück, die für seine Zeit keinerlei Geltung mehr haben. Und dann das zweite Zitat: Es ist nicht nur Zufall, dass zur gleichen Zeit, da die psychoanalytische Bewegung entstand, auch die zionistische Welle als extremer Nationalismus die Menschen in Europa bewegte. Beide Massenverirrungen entsprangen der gleichen Wurzel, beide entstanden um die Jahrhundertwende in Wien und beide sind ein Resultat des unterbewusst auf seinen Untergang sich vorbereitenden Judentums. Also auch hier wieder wird den Juden quasi die Schuld zugeschrieben. Auch das ist ein Text, finde ich, der dazu beiträgt, die Verbrechen zu relativieren, die Nazis begangen haben. Okay, das ist ein Buch, jetzt in der Ausgabe von 1973 aus einem anthroposophischen Verlag, in einer Broschüre von 1998 drin. Also man sieht, dass da überhaupt nie irgendeine kritische Auseinandersetzung stattgefunden hat, wo man sich dann von einzelnen Sachen distanziert hat, sondern dass das unverändert sich fortsetzt. Deswegen auch mein Fazit. Es ist sowohl Aufklärung über Waldorfpädagogik und Anthroposophie angesagt und auch gelegentlich, wenn es möglich ist, Protest gegen bestimmte Aktionen. Es gibt auch so eine Variante dieser Karma-Erklärung für den Holocaust, die es inzwischen als Theaterstück gibt, die in Stuttgart schon mal aufgeführt worden ist und wo in Stuttgart dann verschiedene antifaschistische Organisationen dagegen demonstriert haben. Zum Schluss, nachdem ich jetzt so viel Negatives erzählt habe, und um auch ein bisschen überzuleiten zur nächsten Veranstaltung mit Colin Goldner, möchte ich etwas Positivem schließen. Und zwar hat Rudolf Steiner natürlich zu allem Möglichen seine Meinung abgegeben, unter anderem auch zum tibetischen Lamaismus, der heute sehr beliebt ist bei uns. Und zunächst führt er da aus, dass die Tibeter als Asiaten natürlich dekadent sind, klar, Wurzelrassenlehre. Und dann, und darauf kommt es mir jetzt hier an, kritisiert er das Herrscherprinzip im Lamaismus, das sich, Zitat, in einer recht wenig erfreulichen Form ausgebildet habe. dass die Priester dem Volk eingeredet haben, die Seele des verstorbenen Dalai Lama inkarniere nach seinem Tod in ein bestimmtes Kind, das kritisierte Steiner als ganz außerordentlichen Unfug zum Zweck der Herrschaftssicherung. Das Ganze sei nicht nachprüfbarer Hokuspokus. Ich finde, da hat er uneingeschränkt recht mit dieser Beurteilung. Tja, das Problem ist nur, dass genau dieses Urteil auch auf seine eigene Lehre zutrifft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion.